0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Die Australian Open sind vorbei. Für mich waren sie die ersten, die ich vor Ort mitbekommen habe. Es waren insgesamt 18 fantastische Tage, die ich hier noch einmal aufbereiten möchte. John Wertheim, amerikanischer Journalist, der für die Sports Illustrated arbeitet und als Analyst bei den 4 Grand Slam Turnieren für den Tennis Channel arbeitet, schreibt nach jedem Turnier seine 50 Parting Thoughts auf. Es sind 50 Gedanken zum Turnier, zu allem, was auf und neben dem Platz passiert. Ähnliches habe ich hier vor. Die 14 Tage und die der Qualifikation und der Media Days davor waren so voller Geschichten, dass ich sie in meinem Podcast Chip and Charge, den ich zusammen mit dem Journalisten Philipp Joubert mache, gar nicht unterbekommen kann. Wir kümmern uns dort vorrangig um Sportliche. Hier sind sie also, die Reporterbeobachtungen. Ich muss mit Andy Murray beginnen. Auf den hatten sich alle Fans und Beobachter gefreut. Murray hatte in den letzten 20 Monaten mit einer Hüftverletzung zu tun gehabt, die ihn dazu zwang, viele Turniere auszusetzen und in der Weltrangliste zurückzufallen. Beim Vorbereitungsturnier in Brisbane hatte Murray noch eine Runde gewonnen. Doch schon beim Trainingsspiel am Donnerstag vor dem Turnier gegen Novak Djokovic war den Zuschauern aufgefallen, wie schwer sich Murray tat, mit Djokovic mitzuhalten, wie sehr ihn die Schmerzen zu behindern schienen. Demzufolge waren alle auf die sogenannte Pre-Tournament Press Conference von Murray gespannt. Es war meine erste PK hier auf dem Gelände, knapp 24 Stunden nach Landung in Melbourne, noch etwas gejetlaggt. Die erste Frage, wie geht es Ihnen, brachte Murray zu Tränen. Und ich saß in der letzten Reihe und musste auch schlucken. Da war ein dreifacher Grand-Slam-Sieger, ein Davis-Cup-Sieger, ein Spieler, der in den letzten Jahren eine immer stärker werdende Sympathie von Fans erfuhr und saß auf einem Stuhl vor etwa 20 Journalisten und musste seinen nahenden Rücktritt verkünden. Eine Welle des Mitgefühls überschwemmte die sozialen Medien. Murray hatte sich besonders für das Frauentennis in den letzten Jahren stark gemacht, hatte als erster Spieler mit Amélie Mauresmo einen weiblichen Coach verpflichtet und war immer an vorderster Front zu finden, wenn es darum ging, gegen Sexismus aufzustehen. Sein Match gegen Roberto Bautista Agut war vielleicht das letzte Match seiner Karriere. Es zeigte in den 4 Stunden nochmal einen Kurzabriss seiner Laufbahn. Der Kampf um jeden Punkt, das Comeback nach 2 Sätzen, am Ende das knappe Scheitern. Er wird mir als aktiver Spieler fehlen, er wird wohl auch dem Tennis fehlen. Ich bin in meinem Leben noch nie so weit geflogen. Zudem habe ich Flugrespekt, manche würden auch Flugangst sagen. Doch die Flüge verliefen alle in Ordnung. Man wird sich der Perspektiven trotzdem bewusst. Mein Flug von London nach Hongkong zum Beispiel führte über die Niederlande, Deutschland, Estland, Russland, die Mongolei und China. Wie groß Russland ist, wurde mir auf diesem Flug noch ein bisschen bewusster. Und wenn man Australien erreicht hat, hat man immer noch mehr als 4 Stunden Flug bis Melbourne vor sich. Absurd. Props an meinen Sitznachbar auf dem Flug nach Hongkong. Nach 2 Weißwein schlummerte er friedlich 9 Stunden an meiner Seite. Spielerinnen und Spieler sagen immer, sie würden nicht allzu weit auf die Auslosung vorausschauen, gucken nur von Spiel zu Spiel. Sollten sich Simona Halep und Milos Raonic vor dem Turnier das Draw angeschaut haben, werden sie vielleicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Halep hatte in der ersten Runde die Revanche gegen Kaya Kanepi zu überstehen, gegen die sie bei den US Open noch klar verloren hatte. Dann musste sie in den Runden 3 und 4 an den Williams-Schwestern vorbei. Gegen Venus gewann sie, gegen Serena verlor sie dann in knappen 3 Sätzen. Bei den Herren ist Nick Kyrgios für einen gesetzten Spieler wohl das härteste aller Lose. Raonic setzte sich durch, doch es wurde nicht leichter. In der 2. Runde traf der Kanadier auf Stan Wawrinka, den Australian Open-Sieger von 2014. Doch auch hier setzte er sich durch, in einem epischen Kampf über 4 Sätze und 4 Stunden. Für Raonic muss sich das wie ein Turniersieg angefühlt haben. Dass er dann noch weitergekommen ist, dass er dann noch Alexander Zverev in 3 Sätzen geschlagen hat, das wird für ihn eine große Bestätigung gewesen sein. In den ersten 3 Tagen war ich in einem Hotel untergekommen. In meiner ersten Nacht wurde ich von furchtbaren Schreien geweckt. Was war das? Würden Sie mich jetzt holen? Wer sind überhaupt Sie? Ich fand nach Recherche heraus, dass der Schreihals ein Possum sein musste. Wikipedia sagt über Possums, als Possums werden eine Reihe von Beutelsäugern der Ordnung Diprotodontia aus dem australischen Raum bezeichnet. Kängurus, Koalas oder gar Quokkas habe ich in freier Wildbahn nicht ein einziges Mal während meines Aufenthalts gesehen. Nur im Melbourne Zoo. Ich überlege mir, mein Geld zurückzuholen. Das Turnier über konnte ich mir ein Airbnb mit einem Tennisfan teilen, der auf Twitter unter dem Pseudonym Rüdiger Rabe über Musik, Fußball und das Leben philosophiert. Die Unterkunft hatte einen fantastischen Blick über Melbourne. Danke, Rüdiger. Das war herrlich. Ich sagte am ersten Donnerstag des Turniers zu dem bekannten Rüdiger Rabe, wie ihr gerade eben gehört habt, pass auf, das wird ein super Tag heute. Seine Antwort war nur, warum sollte der super werden? Sind ja so viele gute Matches. Und ich so, wart's ab. Alleine Raonic, Wawrinka. Was sich dann in den nächsten 16 Stunden abspielte, in denen an diesem Tag und in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages gespielt wurde, hatte alles, was das Tennis-Fanherz begehrt. An jeder Ecke des Platzes gab es das große Drama. Auch auf den kleinen Plätzen wurde es bei den Doppeln hochklassig. Doch auf den großen Plätzen kam die große Show. Kei Nishikori wurde von Ivo Karlovic über 4 Stunden knapp 60 Asse um die Ohren gehämmert. Milos Raonic und Stan Wawrinka behagten sich über 4 Stunden um jeden Millimeter. Alexander Zverev spielte famoses Tennis, wurde jedoch von Jeremy Chardy bis zum Äußersten gefordert. Es gab den spätesten Beginn eines Tennismatches in der Geschichte der Australian Open. Johanna Konta und Garbiñe Muguruza betraten nach Mitternacht die Margaret Court Arena. Vor einigen hundert Zuschauern lieferten sie einen perfekten Abschluss eines Tages, an dem alle an ihre Grenzen gingen. Die Spieler, die Zuschauer, die Beobachter. Es war nicht das späteste Ende bei den Australian Open. Aber jeder, der dabei war, wird noch lange an diesen Manic Thursday zurückdenken. Und trotzdem muss auch die Frage erlaubt sein, muss das sein? Müssen Spielerinnen nach Mitternacht noch ihr Match starten müssen? Ich glaube nicht. Ja, der Zeitplan muss eingehalten werden. Und der Freitag startete auch mit Regen. Und ja, die Leute haben für 2 Matches bezahlt in der Abendsession. Und dennoch waren nur noch etwa 200 Menschen im Stadion, als um 3.12 Uhr der letzte Ballwechsel gespielt wurde. Verschiebt das Spiel auf den nächsten Tag. Die meisten Zuschauer hätten Verständnis. Die Spieler würden es danken. Maria Sakkari und Stefanos Tsitsipas haben einen kleinen Tennisboom in Griechenland ausgelöst. Sie sind unterschiedliche Typen. Hier die hart arbeitende, eher nüchtern und sachlich auftretende Sakkari, die auf dem Platz allerdings sehr aus sich rausgehen kann. Auf der anderen Seite der Feingeist Tsitsipas, dem alles zuzufliegen scheint, der einen enormen Style auf den Tennisplatz bringt. Tsitsipas hat es schon in die erweiterte Weltspitze gebracht. Sakkari ist auf dem besten Weg dahin. Hier in Melbourne hatten sie enorme Unterstützung erfahren, die in der ersten Woche der Australian Open für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Melbourne hat die größte griechische Community außerhalb Griechenlands. Etwa 150.000 Menschen leben hier, die ihre Wurzeln in Griechenland haben. Und sie haben enthusiastische Sportfans. Diese Fans kamen auch zu den Matches von ihren beiden Helden. In den letzten 15 Jahren war immer Markos Bagdatis ihr Held gewesen, der aus dem griechischen Teil Zyperns kommt. Bagdatis hatte es nicht aus der Qualifikation geschafft. Sakkari und Tsitsipas erreichten parallel die dritte Runde. In der zweiten Runde hatten die Organisatoren viel Feingefühl bewiesen, als sie die beiden hintereinander auf dem Court 3, einem der größeren Showcourts, angesetzt hatten. Dieser Platz ist auch mit einem Ground Pass zu betreten. Die Fans dankten dies mit einer Stimmung, die man sonst im Fußballstadion erwarten würde. Dass sie in der dritten Runde parallel angesetzt wurden, war dann eher ein Ärgernis. Sakkari verlor dort gegen die Lokalmatadorin Ashley Barty. Tsitsipas gewann im Achtelfinale gegen Roger Federer. Sein Siegeszug wurde im Halbfinale gestoppt. Man freut sich allerdings jetzt schon auf das nächste Jahr. Auf die Australian Open, auf Maria Sakkari und Stefanos Tsitsipas und auf die griechischen Fans. Am anderen Ende der Anlage, in der Nähe des Courts 1573, gibt es eine Brücke, die Tenderum Bridge. Die führt zu einem Gelände, das dieses Jahr die Live Stage und das Filmfestival beherbergte. Das Angebot außerhalb des Tennis war riesengroß. Alles konnte man mit einem Ground Pass besuchen. Angebote für den tennismüden Fan. Konzerte australischer Bands waren auf der Live-Stage zu sehen. So spielte die Rockband Jet am letzten Abend vor dem Start des Herrenfinals. Kennt ihr Jet nicht? Schaut auf YouTube nach Are You Gonna Be My Girl. Wenn ihr dann nicht mit dem Hintern wackelt, kann ich euch auch nicht mehr helfen. Die ersten Tage sind für Berichterstatter mit dem größten Stress verbunden. Auf 16 Plätzen wird gespielt, Pressekonferenzen wechseln sich im Minutentakt ab. Wenn man auf dem aktuellsten Stand bleiben möchte, bleibt man am besten im Pressezentrum vor dem Monitor und klickt sich durch die Matches. Anders ist es für einen Inhaber des Ground Passes. Man kommt nicht auf die Margaret Court oder in die Rod Laver Arena, aber alle anderen Plätze sind zugänglich. Und so gibt es ein einziges Kommen und Gehen zwischen den Plätzen. Viele Zuschauer haben sich schon vorher einen Zeitplan zurechtgelegt, welche Spiele sie wo sehen wollen. Andere lassen sich treiben, gehen von Court zu Court und bleiben da, wo gerade ein enges Match stattfindet, wo die beste Stimmung ist oder wo man einfach den besten Platz findet. Eine wuselige Angelegenheit. Natürlich nicht immer leicht für die Konzentration der Spielerinnen und Spieler, aber die meisten, mit denen man spricht, genießen die Aufmerksamkeit. Und zwischendurch fügt es sich dann so, dass man an 2 parallelen Plätzen größte Unterhaltung geboten bekommt. So auch gleich am Montag. Auf Platz 10 und 12 boten sich 2 Dramen. Die Zuschauer, die zwischen den beiden Plätzen standen, konnten sich gar nicht entscheiden, wo sie zuerst hinschauen sollten. Auf der einen Seite kämpften die beiden Franzosen Hugo Humbert und Jeremy Chardy in einem 5. Satz. Auf der anderen Seite prügelten sich Sofia Kenin und Veronika Kudermetova die Bälle um die Ohren. Chardy gewann am Ende in 5 Sätzen, Kenin 7-5 im 3. Satz. Beide verloren zwar ihre Zweitrundenpartie 2 Tage später, aber an dem Abend hatten sie den Zuschauern, die sich in die hintere Ecke der Anlage begeben hatten, eine echte Show geboten. der Radio Room. Neben mir saßen englische Kollegen, hinter mir australische. Gegenüber BBC Radio, zwei Reihen hinter mir ARD Radio. Der tschechische Kollege freute sich, dass seine Berichte über Petra Kvitová und Karolina Plíšková auf so viel Hörerschaft in der Heimat stießen. Und jeder von uns hatte seinen kleinen Monitor vor sich, wo er die Matches verfolgen konnte. Bei großen Matches gingen O's und A's durch den Raum. Man schaut ja auch gerne Tennis. Als Alex de Minaur oder Ashley Barty spielten, brachten parallel vier australische Sender die neuesten Spielstände live auf die Ohren. Alle Kollegen einte, dass sie hilfsbereit waren, dass man sich über die Hörgewohnheiten in den einzelnen Ländern austauschte oder auch mal seine Erfahrungen bei Interviews mit Spielern teilte. Die Australian Open werden auch als der Happy Slam bezeichnet. Wie anders soll es auch genannt werden? Viele Fans entfliehen der Kälte, freuen sich auf den Aussie Summer. Die Spieler sind ausgeruht nach der Saisonvorbereitung. Die Matches sind toll. Dazu kommt die Anlage. Sehr, sehr weitläufig kommt sie daher. Die 16 Plätze, die genutzt werden, sind in angenehmer Fußweite zu erreichen. Höhepunkte auf den Außenplätzen? Natürlich die Showcourts 2 und 3. Der Name des Showcourts 2 wurde in diesem Jahr an eine chinesische Distillerie verkauft. Die Zahl 1573 bezieht sich auf das Gründungsjahr dieses Alkoholherstellers. Dazu kann man sich an eine der großen Leinwände setzen, die Spieler auf den großen Courts verfolgen oder einfach am Grand Slam Oval etwas essen gehen. Der einzige Tag, an dem es etwas voller wurde auf der Anlage, war der sogenannte Middle Saturday. Ansonsten waren die Australian Open fantastisch und ich habe es genossen, in der ersten Woche abends über die Plätze zu gehen und irgendwo stehen zu bleiben und mal ein Match zu verfolgen. So bekam ich das Doppel von Sam Stosur und Zhang Zhuai mit. Die gewannen dann das Damen-Doppelturnier. Ich hatte mir das Melbourner Wetter schlimmer vorgestellt. An den ersten Tagen war es wirklich heiß und die Zeit im Schatten zog ich dem in der Sonne sitzen klar vor. Am Ende der ersten Woche und bis zum Anfang der zweiten Woche allerdings wurde es geradezu kühl. Die Temperaturen abends waren bei 16 bis 18 Grad so, dass man beim Tennisschauen in der Rod Laver Arena lieber nochmal einen Pullover anzog. Zu den entscheidenden Matches in der zweiten Woche allerdings wurde es wieder heißer. Die Temperaturen zogen pünktlich zu den ganz heißen Matches wieder an. Melbourne hatte am letzten Freitag um 13 Uhr 44 Grad zu bieten. Eine Temperatur, die ich in meinem Leben noch nie erlebt habe. Dazu wehte ein starker Wind. Es fühlte sich an, als hielte mir jemand einen Föhn ins Gesicht. Um 15 Uhr waren es dann nur noch 33 Grad, um 17 Uhr 23 Grad. Es war beeindruckend. Man sagt anscheinend nicht umsonst über Melbourne, dass dies eine Stadt ist, die an einem Tag vier Jahreszeiten erleben kann. Das Turnier verlief für die deutschen Spielerinnen und Spieler eher mittelprächtig. Eine positive Überraschung gab es nicht. Alexander Zverev und vor allen Dingen Angelique Kerber wurden die Grenzen im Achtelfinale aufgezeigt. Einzig Kevin Kravitz sorgte für überraschend positive Schlagzeilen. Er erreichte mit Partner Nikola Mektic das Achtelfinale im Herrendoppel. Es wäre sogar noch weiter gegangen, hätten die beiden im Match gegen Mari Soares einen ihrer drei Matchbälle verwandelt. Sorgen sollte man sich um das deutsche Nachwuchstennis machen. Kein DTB-Teilnehmer oder Teilnehmerin in den Juniorenwettbewerben. Bei den Junioren wäre noch Rudi Mollecker spielberechtigt gewesen, der entschied aber bei den Erwachsenen anzutreten. Dort überstand er die Qualifikation, schied dann aber in der ersten Runde aus. Ihr Englisch scheinen die Australier wirklich ernst zu nehmen. Good Lord, mate. Ein alter Schulfreund von mir lebt seit 10 Jahren in Melbourne. Wir hatten uns seit etwa 5 Jahren nicht mehr gesehen. In den beiden Tagen vor dem Beginn des Turniers blieb noch Zeit für 2 Treffen. Es ist schon ziemlich cool, auf der anderen Seite der Welt altbekannte Gesichter zu sehen. Das war toll. Die beiden Halbfinals der Herren hatten 2 etablierte Spieler und 2 neue Gesichter zu bieten. Bei den Herren brauchen wir neue Gesichter, dringend. Doch wie sehr Stefanos Tsitsipas und Luca Pui von Rafael Nadal und Novak Djokovic vorgeführt wurden, war gleichsam beachtlich wie bedenklich. Wenn sie fit sind, ist zu den Saisonhöhepunkten immer noch ein gewaltiger Unterschied zwischen Nadal, Djokovic und dem Rest des Feldes zu sehen. Roger Federer scheint sich langsam aber sicher aus dieser Reihe verabschieden zu müssen. Er hat seit den Australian Open 2018 kein Halbfinale bei einem Grand Slam mehr erreicht. Wie schnell und ob überhaupt die Generation um Zverev, Thiem, Khachanov und Tsitsipas diese Lücke wird schließen können, bleibt abzuwarten. Bei den ATP-Turnieren scheint diese Lücke nicht so groß. Bei den Australian Open war sie frappierend. Die Australian Open gehen mit der Privatsphäre der Spielerinnen und Spieler nicht zimperlich um. So ziemlich jede Ecke der Anlage wird mit Kameras ausgestattet, um solche Momente wie den, als ein Security-Mitarbeiter Roger Federer nach dessen Akkreditierung fragte, festzuhalten. Ist ja auch witzig, dass es noch Menschen gibt, die den Maestro, wie er genannt wird, nicht erkennen. Manchmal geht es aber auch zu weit. Nach einem Match von Ashley Barty auf der Rod Laver Arena saß Schiedsrichterin Alison Lang noch auf ihrem Platz, als ein Kameramann oder eine Kamerafrau, es ist nicht zu erkennen, die Kontrolle über die Spider-Cam verlor und die in das Dach über der verdutzten Lang krachte und dieses komplett zerstörte. Alison Lang konnte von Glück reden, dass ihr nichts passierte. Die Spider-Cam wurde erstmal außer Verkehr gezogen, später aber wieder eingesetzt. Das waren ja auch super Bilder. Unrelated News. Am vorletzten Tag kam mir auf dem Weg zur Tennisanlage ein Pärchen entgegen, wo er 20 cm und sie 5 cm größer war als ich. Ich bin 2 Meter groß. Es war beeindruckend, es war einschüchternd. Dschungelcamp, Handball-WM, Fußball-Bundesliga. Alles weit weg. Ich habe während der 14 Tage kaum Zeit gehabt, mich um andere Dinge als Tennis zu kümmern. Auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite kann man auch komplett in solch ein Turnier eintauchen. Allerdings habe ich mich bei einer Taxifahrt mit einem Fahrer, der aus England kommt, über den Brexit unterhalten. Der war auch traurig. Immerhin etwas. Das Finale bei den Damen hielt alles, was es versprochen hatte. Naomi Osaka und Petra Kvitova spielten tolles, offensives Tennis. Wenn das die Zukunft des Damentennis ist, bin ich sofort dabei. Osaka könnte eine der zentralen Figuren der WTA-Tour werden. Sie wäre eine würdige Repräsentantin. Petra Kvitova wusste vor 2 Jahren noch nicht, ob sie jemals wieder einen Schläger in der Hand würde halten können. Jetzt ist sie im Finale gewesen. Was für ein Comeback. Das Herrenfinale war leider das komplette Gegenteil. Novak Djokovic bot eine perfekte Leistung gegen Rafael Nadal, der an diesem Abend auf Hartplatz chancenlos war. Es war am Ende leicht unterwältigend. Andreas, eigentlich kannst du das doch auch komplett von zu Hause machen, oder? Die Antwort ist, klar. Wenn man es auf das Sportliche beschränkt, natürlich. Eurosport und der Eurosport-Player bieten alles, was man sich nur wünschen kann. Alle Plätze werden gezeigt. Die Streams bleiben auch bei den Matches der Rollstuhlfahrer und Junioren an. Die Gespräche, die Eindrücke vor Ort, die Matches, die ich vor Ort gesehen habe, die kann ich zu Hause nicht reproduzieren. Ich würde gerne, sehr, sehr gerne wiederkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.